Sehr gut, der Marco hat auf den Knopf gedrückt und schon geht's los mit der Aufnahme des neuen Boku der Beichtstuhls. Und dieses Mal, und es ist schon überhaupt keine Neuheit mehr, ist mit mir nur ein weiterer Boku der Beichtstuhl-Boy im Beichtstuhl, nämlich der Marco Markus Kopp. Hallo Marco.
Hallo, ich habe heute die Aufgabe bekommen, da alles am roten Kasten zu drücken. Und ich hoffe, es funktioniert am Ende alles.
Genau.
Und es leuchtet, es geht rauf, runter, Balken.
Ich hoffe, dass dann der Michael von stolz sein wird. Der Michael entschuldigt sich, der ist voll beladen mit Arbeit, Family.
Ist genau Gegenteil von mir. Bewusste Sachen.
Bewusste Sachen, die man machen muss. Viel Verantwortung, so würde ich sagen. Genau. Ja.
Aufgeladen mit Verantwortung.
Aufgeladen. Und das ist jetzt ein bisschen eine Premiere, weil wir sind jetzt zum ersten Mal zu zweit vor Ort zur Aufnahme, oder?
Ja. Wir machen das nicht remote heute, weil man dachte, das können wir ja mal probieren. Schaffen wir zwar, also ein Dödel und der andere.
Schaffen wir das eine Michi?
Sicher. Oder? Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Also vom Inhalt hat es nie gefehlt, aber halt das Know-how, das Technische, das Erwachsensein.
Genau. Das die erdende Ruhe, die der Michi ausstrahlt immer.
Genau.
Die Gelassenheit.
Ich weiß nicht, wer heute das ganze Cola saufen wird. Während wir aufnehmen.
Jetzt gibt's ja bei uns im Hause, Endstraße gibt es jetzt ja Soda Club Cola mittlerweile.
Ja, ich habe einmal geholfen, das herzurichten, habe natürlich gleich die falsche Angabe abgelesen. Voll süß waren, weil es ja natürlich zwei verschiedene Flaschengrößen gibt.
Wir dürfen das in Michi nicht sagen. Und dann tun wir immer so, als ob.
Wir haben das schon einmal probiert.
Also genau, das stimmt, das nicht funktioniert.
Ja. Aber der Michi horcht eh unseren Podcast nicht, also das braucht man nicht geheim halten am Podcast.
Horchst du ab und zu die Folgen?
Nachher, nein.
Ja, nie.
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 Nie. Wie selbstverliebt muss man sein, dass man das macht?
Nein, man muss das ja anhorchen, damit man merkt, ob man Fehler macht, ob man irgendwelche Worte oft sagt.
Ja, aber das sagen dir ja wohl deine Geliebten und so, oder?
Nein.
Nicht?
Dann lassen wir ins offene Messer laufen.
Ach so.
Wir haben uns jetzt für dieses Novum, das der Marco und ich jetzt vor Ort aufnahmen, haben wir uns ausgedacht,
müssen wir sagen, wo das ist, oder?
Bei uns im Wohnzimmer.
Also. Gar nicht speziell. Nicht im Swinger Club in München, nein.
Wir nehmen jetzt die Folge immer irgendwo anders auf und verwenden das gute Patreon-Geld dafür, dass wir uns immer irgendwelche kostspieligen Etablissements leisten können, wenn wir die Aufnahme machen. Ich habe das Feedback gekriegt übrigens von der 100. Folge, dass das ganz gut funktioniert hat.
Soundqualität, glaube ich, ist schon ganz gut gewesen, gell? Also,
ja.
Das hat sich schlimmer angefühlt beim Aufnehmen, als es dann war. Weil, ja.
Dein Mund voller Schwarztee. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an Eskata Noster. Die waren da sehr hilfsbereit. Und ans Wiener, wo der Michael und ich danach noch aufgenommen haben, kurz.
Mhm. Du mit deinem Koffer hingegangen bist.
Ja, das war ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
Nein, echt?
Ja, es hat voll viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass wir vor unserer 100. Folge eine kleine Pause gehabt haben, von 3 Wochen ungefähr. Und da hat sich einiges an Vorgeblänkelstoff angesammelt. Und das werden wir jetzt in einem kleinen Vorgeblänkel-Doppelschlag, in einer kleinen Vorgeblänkel-Doppelfolge, werden wir das jetzt abarbeiten.
Popkulturstau.
Ein Popkulturstau.
Ja. Ja, hast du ganz viel aufgeschrieben für heute?
Sehr viel.
Ich probiere immer alles aus dem Kopf, aber dann vergesse ich immer ganz viel. Deswegen werde ich ab und zu vielleicht aufs Handy schauen und vielleicht auf Steam schauen, die letzten gespielten Games und so. Aber ich komme schon zurecht, glaube
ich. Ich fange jetzt mit was an, ganz egoistisch. Und zwar eine ganze Franchise habe ich konsumiert. Und zwar die Franchise Turbo Kid.
Also.
Ich weiß nicht, hast du den Turbo Kid Film gesehen?
Nein. Du hast mir live vom Spiel erzählt und ich habe mir mal das Gute angeschaut, das Spiel, aber mehr weiß ich nicht.
Genau, also immer.
Achtung! Sie dengeln in ihren Tee mit dem, mit dem Fäden von ihrem Bierchen.
Ach, mit den Lesezeichen. Ich habe gesehen, dass es das Spiel gibt und mir ist dann eingefallen, hey, Moment mal, es gibt ja den Film Turbo Kid, den ich immer sehen wollte, weil das, glaube ich, das Erstlingswerk, kann ich mir nicht ganz, ich glaube, es ist sogar der erste wirklich abendfüllende Spielfilm vom Francis Simmert und der hat gemacht Summer of 84. Hast du den Film gesehen?
Nein, aber ist ein Horror? Ist kein Horrorfilm, oder?
Slasher, so ein Horror-Slasher, der in die 80s spielt. Der Film ist echt gut. Summer of 84 ist super. Das ist so ein, ja, so ein,
ist aber moderner, also nicht so alt, oder?
Der ist, glaube ich, von 2017 oder 2016. Okay. Mhm. Und der spielt eben 1984 und der spielt eben in die Sommerferien 1984, wo eben ein paar Kids miteinander das Abenteuer erleben. Und das Abenteuer ist halt ein ziemlich horrorhafter Kriminalfall. Ja, der ist echt cool. Der ist so ein bisschen, der war so ein bisschen Stranger Thingsig schon.
Thingsig.
Obwohl der vor Stranger Things rauskommen ist, glaube ich. Und das ist sein. Dann hat es angefangen 2016.
Corona, vor Corona hat Stranger Things angefangen?
Ja, es hat schon 2015 oder 16 angefangen, glaube ich. Es kann sogar sein, dass es nachher war. Aber auf alle Fälle, da in der großen 80s-Welle war halt auch der Film mit dabei. Und der Francis Simmert hat eben einen Film gemacht, der ungefähr zu der Zeit rausgekommen ist, wo Kung Fury auf YouTube war. Kung Fury war so ein Kurzfilm, Kickstarter-Projekt, glaube ich. Aus Schweden, wenn es mir nicht da ist, und das war halt so ein halbstündiger Splatter-Special-Effekt.
So lang das?
Ich glaube, eine halbe Stunde gedauert, ja. Okay. So ein 80s-Trash-Splatter, also gewollt trashig, kitschig, genau. Und zur gleichen Zeit ist eben Turbo Kid rausgekommen und der dauert, glaube ich, eineinhalb Stunden oder eine Stunde 20 oder so, also hat die richtige Spielfilmlänge. Und der spielt 1997 in seiner.
Ist das jetzt, nein, das ist nicht vom selben, der Fury gemacht hat.
Das ist nicht vom selben, nein, das ist nur zur gleichen Zeit rausgekommen. Okay. Und ich finde, der Turbo Kid hat es besser gemacht wie Kong Fury, weil Turbo Kid hat sich ja immer als Prämisse für den Film war halt auch, dass es so ein 80s Horror Action nostalgiker Film wird. Und das ist ihnen ziemlich gut gelungen. Der spielt 1997 in einer Endzeit nach einem großen Krieg, glaube ich. Also auf der Wikipedia-Seite steht Endzeit nach einem Atomkrieg, wobei das im Film, glaube ich, gar nicht angesprochen wird, was da die Erde zerstört hat. Und man sieht halt den Protagonisten, so einen jungen Typen, ich schätze, dass der so 16, 17, 18 sein soll, mit der sich halt mit dem BMX durch die Endzeit schlagt und so einen kleinen Bunker hat und so halt scavengen geht und halt Zeug heimschleppt. Unter anderem halt Batterien für seinen Walkman, wo er verschiedene so 80s-Kassetten hat. Und er findet eines Tages eine Mädel, die er halt mitten in der Wüste, mitten im Wasteland steht und sagt, dass sie Apple heißt und die ist ziemlich aufgedreht und ziemlich, also wirkt so ein bisschen Fish out of water mäßig, also die passt halt überhaupt nicht ins Wasteland.
Deplatziert vielleicht?
Deplatziert, genau. Ja, und was er noch findet, ist eine Ausrichtung vom Turbo Rider. Der Turbo Rider war ein Superheld, den es wirklich gegeben hat, der mit Rüstung, BMX und Power Glove, aus dem man Laserstrahlen schießen kann, mit dem ist er halt gegen Bösewichte vorgegangen. Ja, und mit dem ausgerüstet kämpft er dann aus Wasteland und der Bösewicht ist auch der einzig wirklich bekannte Schauspieler in dem Film. Und zwar ist das der Michael Ironside.
Ah ja.
Der Kanadier ist, was ich nicht gewusst habe.
Hab ich nicht.
Genau, der spielt in Zeus. Das ist der Bösewicht vom Turbo Kid. Und ja, der Film ist ziemlich cool. Und wo ich eben dann gesehen habe, dass das Videospiel angekündigt ist, war auf Steam eines Tages, hat es eine gratis Demo gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nutze ich das, jetzt schaue ich den Film an. Habe ich mir auf Prime den Film gekauft, habe den angeschaut und dann das Spiel gespielt. Ja, und das Spiel, das hast du auch schon gespielt ein bisschen?
Ja, 20 Minuten oder so, 30 Minuten. So ein klassisches Metroidvania. Aber ich habe es verraten noch nicht gehabt. Also
genau.
Den Teil habe ich noch nicht gesehen.
Ist ein sehr klassisches Metroidvania. Mit einem ziemlich geilen Look, wie ich finde. Das ist so ja, Symphony of the Night-artig, oder? Von der Qualität her, hätte ich gesagt.
Wobei die Charaktere so Ding animiert sein, also wenn die Gliedmaßen so eigene Sprites sein und so.
Ja, genau.
Ja,
vor allem, wenn sie zersplattern, merkt man das. Mhm. Da, sie haben auch eigene. Es gibt da eigene Darmschlingenphysik, ist mir aufgefallen. Die bleiben auch manchmal irgendwo hängen und dengeln dann so um. Das Besondere an dem Spiel ist, dass man dann, also es ist eine Mischung aus Trials und Metroidvania, weil das kann man immer wieder stellen, wo man mit seinem BMX entweder Rennen fahren muss oder so Trick-Contests machen muss. Und das hat mich voll gepackt, das Spiel. Das ist jetzt, das hat mich ein bisschen von Fallout weggebracht. Also es ist wirklich schon lange her, dass mir Titel so gut gefallen hat. Ich bin, glaube ich, auch schon 17, 18 Stunden rein mittlerweile. Es ist ziemlich groß. Das Einzige, für das, dass das BMX so eine große Rolle spielt, ist die Steuerung von BMX. Da muss man sehr von selber draufkommen. Die ist nicht besonders intuitiv, wie bei Trials zum Beispiel. Dann ist es schon sehr speziell. Ich habe zum Beispiel lange nicht gecheckt, dass du, wenn du quasi rückwärts fährst, den gleichen Speed hast. Also er dreht quasi, wenn du umdrehst mit dem BMX, hast du keinen Geschwindigkeitsverlust. Was es manchmal ein bisschen selten machen, ein bisschen seltsam macht, wenn du Tricks fahren willst. Und was noch ziemlich extrem ist, ist das Backtracking. Aber das war, glaube ich, ist bei Metroidvanias generell immer eingebaut. Gell? Also es ist sehr viel Backtracking im Spiel. Und das ist deswegen jetzt nicht mühsam, aber es fällt halt auf, weil das Spiel sehr groß. Also man muss doch das, was man BMX hat, sind die Strecken, die man zurücklegen kann, ziemlich groß. Und ja, das ist halt mühsam ein bisschen manchmal, weil die Strecken, die man beim Backtracking dann zurücklegen muss, ziemlich ordentlich sind. Es
gibt auch Fast Travel.
Doch, aber halt nur sehr weit, es ist sehr weit verzweigt, also das hat sehr weite Punkte, die sind sehr weit voneinander entfernt. Und da gibt es einen Teleporter, den man finden kann und du kannst die immer von einem Teleporter zum anderen transportieren, aber die haben, also die sind sehr strategisch gesetzt, muss man sagen. Also da muss man sich schon überlegen, wo man sich hinbeamt. Ja, es hat mir wirklich saugut gefallen. Kostet, glaube ich, 17 Euro auf Steam momentan und ist perfekt für Steam Deck. Ist das perfekte Steam Deck-Spiel.
Da bist du schon mal den ganzen Tag am Klo gesessen hast.
Ja, da kann man schon einmal vergessen, dass man eigentlich auf dem Heisel hockt.
Dann beim Aufstehen merkt man es.
Oh, Hilfe! Frau, Hilfe bitte!
Das Turbo Kid-Spiel ist von Outerminds. Die sind jetzt doch nichts besonders aufgefallen. Ich habe nur gesehen, dass die haben ein H3 Mobile Game gemacht.
Okay.
Und die haben das auf Kickstarter finanziert. Dann haben wir die Zahlen angeschaut. Da haben die Leute, die gebackt haben, haben die Spendierhosen angehabt. Das sind nämlich 1936 Leute haben es gebackt und haben 174.000 Dollar zusammengekriegt.
Das ist ordentlich. Das
ist ordentlich, ist ja. Das ist, nicht schlecht, sind 90 Dollar pro Person eigentlich. Fast kannst du sagen. Mehr ein bisschen sogar. Na, ungefähr 90 Dollar pro Person. Ja, ist eine volle Empfehlung. Film und Spiel, super gut. Sie haben ziemlich gleich nach dem Film, haben sie 2016 einen zweiten Teil vom Film angekündigt. Der ist aber nie gekommen. Ich schätze mal, dass das jetzt dass die Story von dem Film jetzt in dem Spiel aufgegangen ist. Weil das ist auch ziemlich krass.
Also das Spiel nach dem Film oder währenddessen? Oder
Spiel spielt direkt nach dem Film. Also das setzt direkt nach dem Film an, kann ich sagen. Ohne.
Also sollte man schon im Film schauen.
Ja, weil es kommen ein paar Sachen vor, vor allem am Anfang, die sich direkt auf den Film beziehen. Wenn man das nicht weiß, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es macht mehr Spaß, glaube ich, wenn man einen Film gesehen hat, weil dann kriegt man die ganze, das volle Paket. Ja. Und es ist eine coole so Retro-Splatter, so ein Retro-Splatter-Look, so ein coolen hat, boah, das Film und Spiel.
Ja, cool. Da war ich vielleicht doch weiter. Nochmal reinschauen beim Spiel oder zuerst einen Film. Vielleicht doch noch.
Ja. Kann man, wenn man sich auf Prime einen Film gekauft hat, den verleihen?
Nein, habe ich nicht. So weit sind wir
nicht. Das ist nicht einmal so ein Share. Also das war bei Xbox, hätte es so eine Share-Funktion gegeben einmal am Anfang.
Mhm.
Family Share hätte es bei der Xbox gegeben, glaube ich, war geplant.
Ne, es gibt das, aber es gibt es also irgendwie so Party Share geben einmal.
Watch Party.
Watch Party, so hat es gerade Amazon. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Ja, vielleicht kann ich den wieder zukommen lassen. Oder wir schauen ihn zu dritt einmal nach einer Aufnahme.
Ja. Das machen wir, ja, genau.
Wenn der Michi jemals wieder...
jemals wieder fit ist.
Jemals wieder fit ist.
Ja. Ja, dann starte ich auch mit etwas, was ich heute gefinisht habe. Und zwar Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor. Was vor einem Jahr ungefähr rausgekommen ist, glaube ich. Am Anfang, glaube ich, ein bisschen technische Probleme gehabt hat auf die Konsolen und glaube ich, am PC auch. Man merkt ab und zu schon, dass es ein bisschen irgendwie so, die Engine ist so, sage ich mal, am Limit teilweise mit, was sie darstellen kann und Aber es spielt sich alles noch ziemlich gut, alles. Also, das ist der Nachfolger von Jedi Fallen Order.
Mal, hol mir mal ein bisschen ab. Was ist das für eine Art von Spiel?
Das ist eine Mischung aus, jetzt pass auf, Dark Souls, Uncharted und Metroidvania, ein bisschen.
Okay, aber es ist schon, okay, ist ein Open-World-Spiel.
Es gibt Level, die sind weniger Open-World und es gibt welche, die sind ziemlich Open-World.
Ja. Ist es so wie Metro? Mit, wo man immer wieder in so Bereiche kommt, die, oder so wie...
Ja,
wie
das Ding, neueste Metro jetzt nicht gespielt.
Aber. Wolfenstein, New Order.
Ja, na. Boah, ist jetzt echt... Na, es ist schon was Eigenes. Es ist schon ziemlich Uncharted-like, weil Uncharted 4 hat ja auch so einen Open-World-Part. Mal später drinnen. Wobei der bei Jedi Fallen Order und beim Jedi Survivor schon ein bisschen ausgeprägter ist. Also man wechselt die Planeten ab und zu hin und her und kriegt dann irgendwas Neues, dass man beim anderen Planeten halt jetzt wieder weiterkommt. Und das ist, die zwei Teile sind schon ziemlich ähnlich, spielen sich ziemlich ähnlich. Das heißt, wenn man jetzt beide spielen würde, so in kurzen Abstand, ist das wahrscheinlich echt zu viel. Und dann wird er auch sagen, ja, ich glaube, ich lasse es so nach der Hälfte, weil das sind umfangreiche Spiele. Ich glaube, 20 Stunden kannst du rechnen pro Part, wenn jetzt sag ich mal unter Anführungszeichen durch, rushen durch. Aber eben gibt es so Nebenquests.
Ja gut, aber 20 Stunden, das geht ja heutzutage, oder?
Ja, es ist... Ja, für so Singleplayer ist schon... Wenn es jetzt nicht gerade so Cyberpunk ist oder so.
Ja.
Aber es ist echt gut, gut ausgefüllt mit Content. Also es ist nicht so, dass man einfach irgendwie Open World Blödsinn macht, um die Zeit totzuschlagen. Sondern... Das ist, ich würde jetzt fast sagen, Fanservice für Star Wars. Ey, was da in dem Spiel vorkommt, ich rede jetzt mal vom Jedi Survivor, aber es ist bei Fallen Order ähnlich, wo man sich denkt, boah, das ist aber cool, so was, ich bin da drin in dem Ding, boah, das wollte ich immer schon mal sehen, also was, so riesen imperiale Basis und ich kletter außenrum an die riesen Langlochgitter, ja geil. Weil das ist ein großer Part da, das Rumklettern und so. Bisschen Akrobatik an die Wand entlang laufen, mit die Jedi-Kräfte so Plattformen hochheben und da eben, da gibt es immer mal wieder, dass du neue Kräfte kriegst oder dein Kollege, also der Roboter-Kollege, der BD-1, der ist ja, also, ich weiß gar nicht, wieso es der nicht schon nicht in die Filme geschafft hat oder so, weil der ist wie so ein kleiner Vogelroboter. Hast du ihn schon mal gesehen?
Ja.
Ja, so Strauß fast, so wie so ein kleiner Vogelstrauß, der im Cal Kestis, das ist der Hauptdarsteller, sage ich schon, ja. Den spielt man in Cal Kestis, und der BD-1 ist sein Roboterfreund, der ihm so am Rücken hängt ab und zu und manchmal läuft er halt rum und kennt Sachen für die. Und das ist so halt wie der, wie hat er geheißen, der Rollroboter, BB-8? Ja, genau.
Ich zeige Marco, ich habe es gerade gegoogelt und zeige Marco ein Foto. Den haben wir auf der Comic-Con gesehen in Wien, kannst du dich erinnern?
Boah, also in echten.
Na, so Lego.
Ja,
Lego sicher. Ich mein, ja.
Ja, auf jeden Fall, der ist voll lustig. Und das Geile ist zum Beispiel, es ist schon so ein bisschen nicht RPG, aber man kann mit ganz vielen Leuten reden.
Ja, ein bisschen was vom Wally, oder?
Ja, von die Augen so, gell?
Ja.
Und oben da der Kopfpart eigentlich so. Auf jeden Fall. Jetzt mal, wenn du der Cal Kestis mit einem redest, er stellt sich immer vor, hey, ich bin der Cal Kestis, und dann sag ich immer, und das ist der BD-1. Dann halt machen wir immer so Piepsgeräusch. Piep. Ja. Nee, ja. Ziemlich lieb, wie sie den eingebaut
haben. Muss ich ein bisschen an Ratchet & Clank denken.
Ja. Wobei da eben der BD-1 halt so wie alle Roboter fast nur so Piepsgeräusche macht.
Ja.
Und ja, also... Na, und mir hat das halt voll getaugt. Die Lichtschwertkämpfe seien ziemlich geil. Es ist nicht einfach Button-Mash, man muss ziemlich überlegt kämpfen. Und es ist echt umfangreich, was da alles passiert. Es ist, ja. Also wer den ersten Teil gut gefunden hat, Fallen Order, der wird den zweiten gut finden. Und ja, wer Star Wars mag, aber vielleicht Videospiele nicht so sehr. Da sollst du vielleicht wen organisieren, der das spielt und man schaut gleich zu, weil das ist echt ein paar abendfüllende Star Wars-Filme so hintereinander. Also die Story ist schon ein bisschen langgezogen, also ist nicht ganz so kompakt, aber es ist echt, wenn der Star Wars mag, der sollte sich das mindestens anschauen, wie wer spielt.
Ist das auch, jetzt wenn du das, sagen wir mal, das wäre jetzt ein anderes Franchise, sagen wir, das wäre irgendein neue IP. Mhm. Weil das lebt es, weil du hast vorher gesagt, du findest das so geil, dass man da jetzt quasi irgendwo hinkommt, wo man sich immer gedacht hat in Star Wars, boah, das würde ich gerne mal von innen sehen oder da würde ich jetzt gerne mal quasi drin umschleichen. Also ich kann mir schon vorstellen, das ist halt bei, wenn du jetzt wirklich ein Fan von einer großen Franchise bist, ich rede dann vorher, dann ein ähnliches Beispiel, dann taugt dir das natürlich voll, aber wenn das jetzt nicht wäre, wäre das dann auch trotzdem noch ein cooles Spiel? Oder hätt's dann, mhm. ist das auch was für Leute, die Star Wars jetzt gar nicht kennen? Also ich meine, das gibt's heutzutage nicht mehr, gell?
Ja, aber ich meine, es spielt sich trotzdem gut, aber man kann sich das Spiel kaum vorstellen, ohne dass es Star Wars hat, weil alles so ausschaut und so klingt halt und die Lore mit, es spielt dann nämlich schon unter Anführungszeichen eine recht wichtige Rolle mit. Es ist gleich mal nachdem, da die Order 66 gegeben worden ist, spielst du halt jemanden, der in der Ausbildung war und dann halt so hat sich halt sein Leben verändert durch das.
Ja, weil ich frage das ja deswegen, weil jetzt ist ja der zweite Teil von Rebel Moon ist schon heraus oder kommt jetzt dann, ich weiß es gar nicht.
Ist sogar schon heraus,
ja. Ja, und der erste Teil vom zweiten war es jetzt nicht da. Ich habe keine von den beiden gesehen, ich weiß nur, dass die ziemlich zerrissen worden sind von den Kritiken. Und ich, die Leute, die in meinem persönlichen Umfeld kennen, die das gesehen haben, haben auch gesagt, boah, das ist halt echt nix. Also. Und da habe ich mich dann gefragt, weil das war ja ursprünglich konzipiert gewesen als Star Wars Story. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wer hätte es funktioniert, wenn Star Wars gewesen wäre? Leidet es jetzt darunter, dass es halt nicht Star Wars ist, sondern einfach generic Science-Fiction-Märchen Nummer 4. Weil ich kann mich erinnern, vor Jahren ist ein Film in die Kinos gekommen mit Cara Delevingne, jetzt weiß ich nicht mehr, und der basiert auf einem Comic, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, der war von Luc Besson, ja, Valerian.
Ja, genau.
Genau. Und es ist immer so ein bisschen, hat immer so ein Gerücht gegeben, ja, der Look und Feel von Star Wars, das hat sich der George Lucas von dem Comic ein bisschen abgeschaut. Und wenn man Bilder aus dem Comic sieht, dann kann man sich denken, ja, okay, das könnte sogar sein. Also wenn man sieht, wie da gewisse Raumschiffe ausschauen und gewisse Charaktere, dann denkt man sich, ja, kann schon sein, dass der George Lucas Valerian gelesen hat. Und der Film war dann super underwhelming. Also der war echt, obwohl es Luc Besson war, ja, hat mir jetzt nicht besonders gut gefallen. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, wenn das jetzt ein Franchise wäre, das mir voll taugt, schaut man dann über so Mängel hinweg. Mhm. Weil, jetzt kann ich es gleich erzählen.
Jetzt Fallout.
Nein. Wir waren ja vor ein paar Wochen waren wir in Hamburg und haben uns eben das Harry Potter Theater angeschaut. Da werde ich dann genauer erzählen, wenn der Michi wieder mit von der Partie ist, weil da wird er, glaube ich, ziemlich viel mit diskutieren und Fragen stellen. Und weil uns das eben so getaugt hat, wir haben ja vorher noch die letzten drei Harry Potter Filme angeschaut, also der Halbblutprinz und die zwei Teile vom siebten.
Also die letzten drei.
Und weil dann sind wir ein bisschen reingekommen wieder und wir sind halt beide ziemliche Fans und haben dann angefangen, Hogwarts Legacy spielen. Also ich habe schon einmal gespielt, bis Charakter Level 12, das waren ungefähr 10-15 Stunden Spielzeit oder, na, weniger. Sagen wir so zwischen 5 und 10 Stunden Spielzeit. Und jetzt hat die Rebecca gesagt, ja, ob ich das nicht spielen mag, sie tat gern zuschauen. Und jetzt spielen wir es halt am Abend immer. Ich spiele und sie spielt halt mit, schaut zu und gibt halt Hinweise und spielt halt mit so, indem sie sagt, mach
das. Hast du das nicht gesehen? Ich habe das gesehen.
Es ist echt voll oft so. Ey. Das ist auch meine Erfahrung blindheit geschuldet, glaube ich. Auf alle Fälle ist das Spiel ziemlich gut. Das ist so Harry Potterig, wenn man denkt, man ist so selber wieder in der Schulsituation. Und damals, wo ich es schon einmal gespielt habe, habe ich schon mal gesagt, das hat ein bisschen was von dem, was Bully auch so gut gemacht hat, dass man halt in der Schülersituation wieder ist, dass man halt da mit seinen Kollegen auf so einer Schule ist, wo man halt irgendwie Kram erlebt. Und das ist, glaube ich, schon einmal ziemlich, das trifft schon einmal unseren Nerv, glaube ich. Ja, und dann ist halt das ganze Harry Potter-Universum ist halt super ansprechend. Und seine ganzen, die ganze Lore von dem ist halt geil halt einfach. Finde ich jetzt, ich bin halt ein Fan davon. Aber bei vielen Sachen denken wir, wenn im Spiel, hey, wenn das jetzt nicht Harry Potter wäre, dann wäre das ganz schön schrottig. Also das sind wirklich gewisse Rätsel und gewisse Sachen, wo man sich denkt, boah, Alter, also das ist ja wohl unterste Videospielschublade. Also es sind gar keine Rätsel zum Teil. Also oder das sind so viele Sachen, die eigentlich keine Herausforderung darstellen oder irgendwie lazy gemacht sind, aber das verzeiht man im Spiel halt, weil es so viel Charme hat, weil es so gut eben die Harry Potter Welt nachstellt. Mhm. Deswegen frage ich mir das jetzt auch, wie das mit den Star Wars Spielen ist.
Ich meine, man verzeiht da schon ein paar Sachen. Zum Beispiel gibt es auch mal so Verfolgungsjagd, wo man auf die Speederbikes fährt, die man vom dritten Original, von der dritten Originaltrilogie kennt. Mhm. Und das kommt noch einmal im Spiel vor und das ist halt wirklich so eine Fanservice-Sache. Man steuert da nicht einmal wirklich viel. Also, ich weiß nicht mal, ob man da sterben kann. Man fährt halt arm nach und ab und zu wird halt so geslow-mode und so zwischensequenzmäßig kämpft man mit arm. Und wenn es jetzt nicht Star Wars wäre, wäre das halt ja jetzt nicht so aufregend, aber durch Star Wars ist halt das schon geil. Irgendwann fährt man da dem Speederbike am imperialen Truppler nach, kämpft mit dem auf dem Neben und mit der Force schmeißt man den nach oben vom Bike, währenddessen oben ein TIE Fighter den in der Luft wegrammt. Wo ich das gesehen habe, das ist schon geil. Also
klingt fast ein bisschen nach Call of Duty Action.
Ja, also es ist schon, hat schon viele Set-Pieces, aber es ist echt, also ich bin die letzten, was wie viel, 2 Wochen, glaube ich, spiele ich jetzt ungefähr, bin ich kaum weggekommen, das ist echt.
Und wie ist so, du hast gesagt, da ist nicht so viel Open-World-Krams, den man nebenher macht. Das spricht mir ein bisschen an, weil mir ist da gerade wieder eingefallen, wie ich Assassin's Creed, das, was in Griechenland spielt, wie heißt das?
Odyssey.
Doch. Ja, genau. Ja. Assassin's Creed Odyssey. Nein, noch schlimmer war ja Assassin's Creed Valhalla. Also das ist ja die Katastrophe vom Herrn, was da verliert man sich in Nebensächlichkeiten. Ich habe mir halt eben bei Odyssey schon gedacht, ich habe da glaube ich 30 Stunden gespielt oder noch länger oder 80 Stunden und habe dann, ich weiß nicht, 20% Spielfortschritt gehabt und dachte, okay, das war's für mich, weil wiederholt sich. Also wie bei Fallout habe ich das komischerweise nicht, obwohl es da genau das gleiche ist. Bei Fallout 76 machst du irgendwann auch nichts anderes mehr als einfach nur die Events halt und du baust dir die 10. Basis. Aber aus irgendeinem Grund taugt man das immer noch, weil man da immer noch halt Sachen freispielen kann und weil auch das System, wie das Spiel funktioniert, ein bisschen befriedigender ist, weil die Gegner nicht mitleveln.
Also du fühlst ja wie stärker weißt du wirklich.
Ja, das ist halt bei Assassin's Creed nie. Da haben halt, sind halt die Gegner immer entweder 2 Level über dir oder 1 Level unter dir oder gleich stark. Und ja, es fühlt sich bei Level 10 genau gleich an wie bei Level 20. Also das.
Ja, das ist jetzt bei Jedi Survivor, du levelst nicht, du schaltest ab und zu neue Skills frei für die Lichtschwerter oder auch für, dass du einen Gegner halt kurz übernehmen kannst, dass er für die kämpft. Also durch das wird es ein bisschen einfacher. Aber du musst eigentlich das Kämpfen meistern mit dem Lichtschwert. Und auch die Raketen zurückwerfen und die Laser zurückwerfen. Das ist schon ziemlich geil auch.
Also ein bisschen wie GTA, oder? Wo man quasi einfach im Spiel besser wird. Wo man auch nicht levelt, sondern einfach Sachen.
Ja, aber es ist schon komplexer. Ich meine, GTA hat jetzt halt Schießen zum größten Teil.
Ja.
Aber beim anderen musst du halt also punktgenau so halt blocken, dass er viel Ausdauer verliert, der Gegner, und dann kannst du dann einen Konterschlag machen und währenddessen schießen vielleicht welche mit Laser auf die und dann kannst du zurückblocken. Das ist echt, kann schon was.
Es ist immer ein Konzept gewesen, das ich irgendwie komisch gefunden habe, weil das ist ja bei viele Rollenspielen so, dass die Gegner mitleveln, oder?
Ja, weil, ja, es kommt darauf an, entweder hast du so Gebiete, wo halt die Gegner einfach einen fixen Level haben und wenn halt da blöderweise zu früh in irgendein Gebiet kommst, dann ja, bist du halt tot, weil du kommst nicht weiter. Oder sie machen es halt so, dass die in einem gewissen Bereich mitleveln. Oder immer mitleveln. Ja,
immer mitleveln. Aber es ist jetzt nicht komisch irgendwie.
Es gibt jetzt nicht irgendwie das beste System, würde ich sagen. Es ist manchmal passt das besser, manchmal anders, finde ich.
Was ist mit Witcher 3?
Die leveln. Na, da gibt es, glaube ich, schon auch Gebiete, wo sie volle Zache kriegen.
Ja, sein. Eben, ja. Da leveln die Gegner mit, glaube ich.
Und irgendwann, glaube ich, seien sie alle unter dir, ja. Da.
Also Witcher 3 hoch, ja. hat was Rollenspiel angeht und Kampfsystem, hat es schon ziemlich gut gemacht. Also ich meine, Witcher 3 ist ja so ähnlich vom Kampfsystem her wie... Ja, bei Cyberpunk ist es eigentlich ziemlich ähnlich, muss man sagen, obwohl es in einer komplett anderen Welt spielt. Aber da werden halt Tränke und Zaubersprüche werden halt durch Hex und
sagen wir da.
Implementations, so Body Modifications ersetzt. Ja,
das sollte ich auch mal weiterspielen. Ich glaube, jetzt ist es soweit.
Was?
Cyberpunk durchspielen, dann das DLC kaufen, oder?
Ich meine, jetzt überlegt, ob ich es noch einmal spiele, aber das DLC spielt unabhängig von der Hauptgeschichte, gell?
Ja. Fängt man das ist ein anderer Charakter und ich weiß gar nicht, spielst du danach oder davor? Ich weiß es selber nicht.
Okay. Ja.
Ja, kann man schon machen.
Gut.
Bist du lange Nacht des Cyberpunks machen?
Lange Nacht des Cyberpunks. Matrix schauen, Existenz schauen, dann Cyberpunk durchspielen.
Du meinst Johnny Mnemonic? Mnemonic?
Johnny Mnemonic, ja.
Ja.
Stimmt, genau, ja, der ist auch
gut. Auch mit dem
Neo.
Lucas Cage, wollte ich sagen. Nicolas Cage. Nicolas Cage, was? Nein,
nicht mit dem Nicolas Cage.
Aber das ist schon das nächste Thema, was ich sprechen wollte.
Okay, das interessiert mich.
Ja, ich habe Ding geschaut. Ich glaube, auf Deutsch hast du nur Massive Talent.
Ah, geil.
Und wie hast du denn auf der irgendwie Weight
of. The Unbearable Weight of Supermassive
Talent. Ja, der ist gut. Der ist echt, ich weiß nicht, ja, ohne Erwartungen reingegangen, außer, dass wer gesagt hat, ich glaube, der Michi oder du, ja, der ist schon, der macht dann einen Switch später mal, der wird fast ein anderer Film so.
Ja, genau.
Ja. Und, ja, das.
Der macht dann From Dusk Till Dawn Switch.
Ja, genau, ja. So. Aber trotzdem, es passen beide Aspekte von dem Film, finde ich. Es ist super witzig halt mit wie viel, ja, Selbstironie, er sich spielt. So, die erste Szene ist ja so geil, wo er mit dem, ich glaube, ein Produzent oder ist der Regisseur von irgendeinem Film, wo er unbedingt eine Rolle haben möchte. Und sagt er, ja, ob er vorsprechen muss. Nein, er muss nicht vorsprechen, so ungefähr. Und dann will er unbedingt vorsprechen und sagt, nein, ich kann es voll gut. Und bevor der eine ins Auto einsteigt, sagt er, nein, ich spreche jetzt vor und macht das halt ganz direkt vor dem anderen. Ja, und so stelle ich mir das vor in echt beim Nicolas Cage, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber trotzdem ist einfach. Und boah, der Pedro Pascal ist, also die zwei haben irgendwie eine Chemie in dem Film, das ist einfach geil.
Das, ich glaube, dass obwohl der Nicolas Cage sich selber spielt und der Pedro Pascal einen fiktiven Charakter, ist, glaube ich, spielt der Pedro Pascal mehr sich selber als der Nicolas Cage.
Ja.
So lovable, humble, das ist so ein niedlicher Charakter, hey, der ist.
Ich meine, das kennt man ja aus den Memes, die Folge, wo sie Acid nehmen und dann mit dem Auto fahren. Nicolas Cage so rüberschaut und der alle einfach so grinst und lacht und weiterfährt. Das ist so geil.
Die Szene mit dem Nicolas Cage, also ohne jetzt zu spoilen, aber es gibt eine Szene, wo er sich selber druckt aus Versehen. Und ey, das ist der Schwanengesang vom Nicolas Cage. Das ist so eine gute Szene, hey. Das
ist geil. Wo, ich meine, der Film ist schon ein bisschen älter und das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, wo er ihm die Collection zeigt, was er hat. Wo die Wachsfigur sagt, das ist ja grotesk. Oder so, und dann hat er für $80,000 gekauft.
Und auch was für eine Lanze für Paddington 2 da gebrochen werden im
Film. Ihr habt das aber vor dem Film schon mal gehört gehabt, dass halt das voll gut ist, ja.
Hast du Paddington 2 gesehen?
Nein, eben, ich habe nichts gesehen, aber es stimmt ja anscheinend, oder?
Ja, der Film ist wirklich ein Traum. Der ist so ein schöner Film. Dadurch, der ist auch schon cool. Der ist so sehr Wes Anderson, sehr Wes Anders-sick. Mhm. Aber Paddington 2 ist echt total lieber Film, ja.
Ja, nein, es ist echt, ich glaube, auf Ding ist er gerade gratis auf Amazon Prime oder halt im normalen Amazon Prime Ding drinnen, da haben wir geschaut beim Dad. Ja, es ist echt gut.
Wo ich den im Kino war, habe ich mir ja so ein bisschen vorgenommen selber, dass ich so ein Nicolas Cage jetzt nicht die gesammelten Werke von ihm anschaue, aber so ein bisschen halt schaue, was der sonst noch so gemacht hat. Er hat ja ziemlich viel Output in letzter Zeit. Und ich habe da unter anderem The Color from Space angeschaut, was eine Lovecraft-Verfilmung ist.
Das ist ein Horror-mäßig, oder? Das ist Space-Horror.
Ja, richtig abgedrehter Space-Horror. Und da spielt er auch so gut. Und ich frage mich, ob der Nicolas Cage und der Marilyn Manson sich bewusst sind, wie ähnlich sie sich mittlerweile schauen.
Boah.
Die sind ja gute Freunde.
Das weiß ich nicht.
Und wenn man die sieht nebeneinander, wenn der Nicolas Cage rasiert ist und wenn er neben ihm, also die schauen sich so ähnlich mittlerweile. Da hat es ja mal das Gerücht gegeben, dass der Marilyn Manson der Paul von The Wonder Years ist.
Ja.
Und mittlerweile würde ich es glauben, hey, wenn man sagt, na, der Nicolas Cage ist der Marilyn Manson.
Ja, aber es gibt Fotos, wo die Paul drauf sind, oder?
Ja, eben. Ja,
okay.
Aber heutzutage mit AI wahrscheinlich.
Mhm. Ja, ich habe von dem Ding erzählt. Boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo er... Der Typ ist, der den ganzen Film nichts redet, der was eigentlich leider in dem Kinder-Ding...
Ja, so Five
Night at Freddy's halt, aber es
war mäßig. Ja, ja, genau, ja.
Und irgendwie Space hast du nicht irgendwie mit Space. Na, Colors of Space, das hast du gesagt, oder?
Genau, und dann hat er noch Mandy, glaube ich, das ist auch so ein Horrorfilm, den er gemacht hat. Den habe ich jetzt aber noch nicht gesehen, das soll aber auch sehr schwerer Tobak sein anscheinend.
Und ich finde auch geil, wie sie Szenen aus seinen alten Filmen eingebaut haben. Oder generell, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spoiler, weil es ziemlich früh passiert, oder? Das jüngere Ich, mit dem man manchmal redet. Das ist schon gut gemacht, hey. Wenn man denkt, das ist zwar CGI, aber man merkt es kaum, oder?
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Nicht?
Nein, aber es ist auch schon, der Film ist jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja, im Kino damals, der ist schon 2 Jahre her, oder?
Ja, weiterhin. So. Ich blätter hier mal durch. Renfield war jetzt auch mal.
Ist Renfield, genau. Den wollte ich einmal mal sehen.
Willy's Wonderland heißt den, was ich gesehen habe, der auch voll gut war. Und das Geile ist auch, wie sie immer so Sachen, der Pedro Pascal halt als Superfan, sagt er, ja du, na vor du, warum ich vor du? Und sagt er, nein, ich bin making off von Gone in 60 Seconds. Hast du gesagt, dass du deine Stunts selber gefahren bist? Und dann muss er sagen, sie werden, ja, okay. Vor ihr. Ist
schon geil. Da ist ja da gibt es so eine Szene, wo sie flüchten müssen und dann sich gegenseitig über eine Mauer retten. Und der Schmäh ist so deppert. Also ich will den jetzt nicht spoilern, aber da kommt so... Das ist ja was, ich sage jetzt einmal, das ist so ein Top-Secret-Schmäh.
Fast. Ja. Aber halt komplett anders aufgebaut, aber es funktioniert irgendwie trotzdem.
Das funktioniert immer. Das ist so eine beschlapperte Auflösung von der ganzen Situation. Das ist so lustig. Hättest du gesagt, dass das... ich finde, der Nicolas Cage hat nicht so viele Komödien gemacht, oder? Wenige eigentlich.
Wenig. Wie heißt der eine, wo er ein Kind kriegt? Arizona Junior?
Den kenne ich nicht.
Der ist ziemlich lustig, muss ich sagen.
Okay.
Was hat er denn noch gemacht?
Ich glaube, das ist der lustigste Film mit Nicolas Cage, oder?
Boah, der ist schon jetzt... Ja, dann würde ich weit oben einholen.
Ja. Apropos lustiger Film. Magst du noch was dazu sagen? Sonst würde ich gleich...
Nein, aber schaut euch den an. Der ist gut.
Da kommt für mich auch eine total gut, eine total uneingeschränkte Empfehlung. Ich habe, weil es im Kino vor kurzem, und habe The Fall Guy angeschaut. Mit dem...
Bei einmal, genau.
ich habe mir The Fall Guy angeschaut und was ich nicht gecheckt habe, ist, obwohl ich gewusst habe, wie der Charakter heißt bei The Fall Guy, nämlich Colt Severs.
Ja, das ist von Ein Colt für alle Fälle.
Das ist der Film Fall Guy ist quasi der Film zu Ein Colt für alle Fälle.
Ja.
Die Serie heißt nämlich im Original ebenfalls The Fall Guy und das soll der Colt Severs sein. Wobei ich glaube, dass die Serie nie so lustig war, wie der Film war.
Die Serie war ziemlich ernsthaft, glaube ich.
Schon geil. Ja,
ab und zu Schmäh halt so wie Knight Rider, oder? Kann man sagen.
Man hat da ziemlich, also ich habe jetzt nicht gewusst, wie der Regisseur geheißen hat, aber man erkennt, ich habe einige Filme von dem schon gesehen, unwissentlich, nämlich David Leith oder Leith, glaube ich, heißt der. Ich weiß nicht, wie man schreibt es L-E-I-T-H, Leith, David Leith. Und der hat gemacht Atomic Blonde, den habe ich gesehen, der sehr gut war. Deadpool 2.
Oh, okay.
Und Bullet Train.
Bullet Train ist auch gut.
Und bei Bullet Train merkt man, glaube ich, am ehesten, dass der Regisseur von Fall Guy ist, weil Fall Guy hat sehr einen sehr ähnlichen Vibe gehabt wie Bullet Train. Und geschrieben was von Drew Pierce, der hat Iron Man 3 und Hobbs & Shaw geschrieben. Und mitgespielt haben der Ryan Gosling und die Emily Blunt in die Hauptrollen. Und dann hat der Winston Duke, den habe ich jetzt eh nicht gekannt, aber der Michi hätte den gekannt, wahrscheinlich von Black Panther und generell aus dem MCU.
Weil wir hassen ja Marvel.
Genau. Nieder mit Marvel. Ja, und da geht's um einen Stuntman, der sich, der einen sehr, sehr berühmten Action-Darsteller vertritt in die Szenen, in die gefährlichen. Und der verletzt sich gleich am Anfang vom Film und quasi beendet somit seine Karriere. Also der hat einen Unfall gleich ganz am Anfang, gespielt eben von Ryan Gosling, und aufgrund von dem Unfall muss er so die steile Karriere, die er als Stuntman hat, beenden und wird, glaube ich, Parkboy, oder wie sagt man da, die Autos einparken?
Ach so, ja.
Bei so teure Venues, die halt quasi die Schlüssel von die Gäste übernehmen und dann ja. Autos einparken. Und die Emily Blunt spielt, sie ist, glaube ich, Set-Designerin oder ich weiß gar nicht, was sie am Anfang ist, und ist eben die Freundin vom Cole Sievers, und sie wird dann später Regisseurin, und die trennen sich dann aufgrund von dem Unfall, weil er halt irgendwie das nicht bearbeiten kann und halt nicht mehr er selber ist, und sie trennen sich dann, sehen sich dann halt ziemlich lange nicht mehr, und eines Tages kriegt er eben einen Anruf, dass er unbedingt als Stuntman gebraucht wird am Set vom neuen Film, den eben wo die Emily Blunt Regie führt, das ist ihr Regiedebüt. Und mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist dann auch so, es verwandelt sich in einen Kriminalfall eigentlich, mehr oder weniger. Es passiert extrem viel Action, extrem viel super witzige, fast schon lächerliche Action, die so, ich glaube, fast schon Mad Max-mäßig echt gemacht worden ist. Also ich glaube nicht, dass die ja viel CGI verwendet haben, weil es geht ja um Stuntmans und um die Wichtigkeit von Stuntmans und Stuntwoman im Film. Und deswegen haben sie das, glaube ich, ja wirklich ausgespielt mit echten Effekten. Ja, es wird dann so ein Kriminalfilm, und ja, in dem Film passt wirklich alles. Das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, der wird jetzt nicht in die Filmgeschichte eingehen als einer der besten Filme der 2020er, aber es ist wirklich eine sehr coole, leichte Actionkomödie, und das finde ich dort echt wohl, dass man sowas einmal im Kino sieht, wo man nicht irgendwie auf irgendwelche Missstände hingewiesen wird oder wo nicht. Also so für einen Eskapismus ist der Film halt genau richtig. Die Musik ist super cool, die Schauspieler sind alle super. Und der Ryan Gosling, ich sag's dir jetzt, I say it, der Ryan Gosling ist ein Comedy-Darsteller. Das ist kein Actionfilm. Das ist kein Actiondarsteller.
Ja, was ich so gesehen habe von Saturday Night Live, ja. Ja, der kann da gut reinpassen.
Ja.
Comedy-Schiene.
Weil immer wenn er Action macht, macht das Ryan Gosling, das eine Gesicht. In Drive macht er ein einziges Gesicht, außer einmal, wo jemand mit dem Schädel eintritt im Lift. In Blade Runner macht er immer, wirklich immer nur ein Gesicht. Egal, ob er bumst, ob er Schießerei hat oder ob er ganz normal mit jemandem redet, er macht immer nur ein Gesicht, sein Action-Ryan Gosling-Gesicht. Aber wenn er Comedy spielt, zum Beispiel mit dem Gladiator-Schauspieler zusammen.
Aber cool, Rusty Crow, ja.
Cool Guys.
Oh, ja.
Ja, cool.
Yeah.
Der ist ja so gut. Der ist so gut, wenn er eine Lust oder der Notebook. Mhm. Ist ja eigentlich
Romantik. Komödie.
Ja. Ramedy.
Ramedy.
Rom-Com. Ja, ist ein Rom-Com. Und ja, das spielt so gut, wenn er lustig sein kann, ist der Ryan Gosling so gut. Und wenn er Action macht, dann ist er immer auch Gesicht Ryan Gosling. Dreht alle in Schädel ein. Good old American face stomping. Ja.
Aber die wichtigste Frage ist, wenn ich an Cole Sievers denke, dann denke ich natürlich an Zache Pickup Trucks. Hat er denn auch im Film? So
Zachen Pickup. Da kommen Zache Autos vor, aber es kommen immer wieder Autos vor, fallen in Action-Szenen, aber er hat keine Signature-Karre mehr.
Weil er und sein Kollege, der Howie, kommt er auch vor im Film, ich weiß nicht.
Ich glaube, das soll der Stunt-Koordinator sein, ja.
Ja, die haben beide Zache Pickup-Trucks, das weiß ich noch.
Ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, dann wäre es wahrscheinlich der Cybertruck gewesen, und das haben sie sich nicht getraut.
Ja, okay.
Was halt neu ist, ist die Dune-Verarsche, die in dem Film stattfindet, ist halt. Aber das ist halt sehr kurzlebig. Das ist halt jetzt lustig, in 20 Jahren checkt das, glaube ich, auch keiner mehr.
Ja.
Aber es ist wirklich ein guter Film. Empfehle ich jedem fürs Kino, beziehungsweise fürs Home-Kino. Kann man sich gut anschauen.
Mhm. Ja, Enti, ich schaue auf die Uhr. Es ist ja zart, dass wir zusammen irgendwie eine Stunde füllen. Wir haben uns ja fast schon fix entschieden, dass wir so eine 50-Minuten-Folge machen.
Ja, stimmt.
Da sind wir jetzt schon fast dran. Mhm. Jetzt ist vielleicht so eine Kleinigkeit. Hast du noch eine Kleinigkeit? Die nicht dein Penis ist. Bam.
Wow. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Zwar habe ich einen YouTube-Tipp. Wieder mal. Wir haben ja mal eine eigene YouTube-Folge gemacht. Ich habe jetzt aber einen neuen Kanal für mich entdeckt und da muss ich sagen...
Ich habe übrigens alle deine Sachen angeschaut, die du mir geschickt hast. Falls du da jetzt
drüber reden willst. Genau. Ja. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Wang. Der wird vom Justin Wang betrieben. Ist ein Amerikaner. Ich schätze, dass der in unserem Alter ist.
Ja. Ja. Ein bisschen jünger wahrscheinlich, oder?
Ja, weil er erzählt oft, wie er Wrestling schaut und wie er in der Highschool war. Und ich glaube, dass der so Mitte 90er oder Anfang bis Mitte 90er in der Highschool war. Der YouTube-Kanal ist eigentlich so, wie soll ich sagen, das kann man, also es ist jetzt nicht Horror, weil es gibt ja so Horror-Sphere auf YouTube. Und es ist ja nicht, es ist im weitesten Sinne Reaction, hätte ich gesagt, oder? Ja. Es ist ein Reaction-Kanal, aber er macht halt so Kurzdokus eigentlich. Und als Beispiel habe ich Marco ein Video geschickt und zwar, da möchte ich jetzt, an dem Beispiel möchte ich jetzt nur erklären, was der Kanal halt macht und was der kann. Vielleicht kennen viele Leute die Fotos vom Quentin Tarantino, wie er total unmotiviert in einem Apartment steht und Sachen anschaut in einem Apartment. Also du kennst sie, Marco, gell?
Ja.
Du hast sie vorher ausgeschaut. Hast du gewusst, wo die Fotos herkommen?
Nein. Ich habe mir gedacht, das ist halt irgendwie so ein Fotoshoot gewesen, so als Presseding von einem neuen Film.
Genau.
Was halbwegs stimmt, nicht ganz, aber ja.
Ja. Der Justin Wang nimmt solche Sachen unter interesting stuff from the internet und macht eben so 10 Minuten bis viertelstündige Kurzdokus und erklärt halt verschiedene Kuriositäten und abgefahrene Sachen, die man im Internet so finden kann. Und unter anderem eben die Fotos von Quentin Tarantino, die eigentlich aus Russland kommen.
Ja.
Ich will es jetzt nicht spoilen, aber der Kreml spielt eine große Rolle in der Entstehung von den Fotos. Ja, und das ist halt wirklich eine coole Geschichte, wenn man dann auf einmal checkt, hey, da ist ja viel mehr dahinter, als man eigentlich meint hinter dem Meme.
Ja.
Und ich möchte halt jedem empfehlen, der so abgefahrenen Internet-Krams mag, ja, schaut sich die Seiten Wang an, geschrieben W-H-A-N-G, Justin Wang, und ja, da kann man viele coole Sachen. Manche sind sehr grausig, manche sind sehr verstörend, manche sind aber einfach nur witzig und manche sind da echt cool. Also er hat viele Lost-Media-Fälle, wie Lost-Media wieder gefunden wird. Unter anderem am Fall von einer Band, die in die späten 90er, frühe 2000er ein Album aufgenommen haben, das dann Lost-Media geworden ist. Die Leute haben die Band aufgelöst als Teenager. Und irgendjemand hat dann einmal in einem Backyard-Sale so ein Presseroll in Kraft von denen. 2014, und hat, hey, wer ist die Band? Und man hat halt nirgends was von der Band gefunden und zehntausende Leute haben auf Reddit dann auf einmal nach der Band gesucht, bis das so weit gegangen ist, dass sie einfach random Leute in einem gewissen Bereich in England angerufen haben, weil sie nur einen Vornamen gehabt haben. Ja, bist du der Sänger von der Band? Und sie haben den Sänger von der Band dann gefunden und dann gesagt, hey, was ist los mit denen? Ja, bist du der Sänger von Pachinko? Ja, was geht ab mit denen? Hey, seid weltberühmt, jeder will ihn sehen. Und dann sind sie auf Bandcamp Number One Bestselling Album of the Year geworden und die gehen jetzt international auf Tour, 20 Jahre später.
Ja, cool.
Solche Geschichten werden auch halt erzählt. Ja. Kann man sich gut anschauen.
Ja. Und dabei, wenn wir es jetzt belasten, ihr als ausführender Produzent heute, sagen Enti, hey, magst du noch auf Abschiedung sagen?
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben abgeliefert, auch ohne Michi. Marco, danke fürs Vorbeikommen. Danke fürs Aufnehmen. Schaut unseren Instagram-Account an, hört unseren Podcast, werdet unsere Patreons. Und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, wo es den zweiten Teil dann gibt von unserem
wir haben noch so viel mehr erlebt.
Vorgeplänkel-Duo.
Ja. Und bleibt cool. Ciao. Tschüss.